Auch ich möchte alle herzlichst willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn, besonders alle, die heute zum ersten Mal hier sind. Es passiert ja immer wieder, dass Freunde zum ersten Mal hier sind, dürfen wir erfahren, wer unter uns heute zum ersten Mal ist. Hebt doch kurz die Hand oder steht auf. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, herzlichst willkommen. Man könnte vom äußersten Norden beginnen. Unsere Freunde aus Finnland sind hier. Zwei Brüder aus Weißrussland sind hier, die sind zum ersten Mal hier. Vielleicht bitten wir sie aufzustehen, wo immer sie sein mögen. Ja, das sind unsere beiden Brüder, die wir heute kennengelernt haben und schon in unser Herz geschlossen haben. Ich habe Bruder Schmidt gesagt, ich werde sie in Russisch begrüßen, aber das muss ja nicht sein. Es wird ja übersetzt. Sie haben den Wunsch, heute hier unter Handauflegung gesegnet zu werden für den Dienst. Sie haben einiges schon hinter sich an Erlebnissen verschiedenster Art, auch was Glaubensrichtungen betrifft. Und man darf wohl sagen, das Licht ist ihnen aufgegangen und sie haben den Wunsch, in Gemeinschaft mit dem Herrn und auch mit uns das Werk des Herrn zu tun. Dann haben wir ja unsere Freunde aus Tschechien, aus der Slowakei, und man könnte jetzt wieder rund gehen in allen Nachbarländern, hat Gott sein Volk. Ich glaube, es war Montagabend oder Dienstagabend, da sagte Bruder Svoboda in Tschechien zu mir, Bruder Frank, ich werde nie vergessen, als wir die Sendungen über Radio Luxemburg hörten. Amen. Und er sagte, ich wartete schon immer auf das Lied Wieder zurück zu der Bibel. Amen. Und wenn das Lied erklang, dann wusste ich, das Wort des Herrn folgt. Amen. Und so haben wir dem Herrn nur zu danken, dass er die Türen geöffnet hat. Heute ist übrigens die erste Sendung in Englisch aus Reykjavik in Island per Satellit, so dass uns heute 33 Länder jetzt zwischen 7:30 und 8:00 haben hören können. Bruder Eriksson rief ganz überwältigt an und sagte, Bruder Frank, ich habe die Sendung bereits zweimal gesehen und gehört, und er sagte, die Qualität ist gut und die Botschaft gewaltig. Und er lässt alle herzlich grüßen. Wir freuen uns innig darüber. Dann haben wir sehr gute Nachrichten aus vielen Ländern, die zum Beispiel die letzten ersten Wochenendandachten bekommen haben. Ein gutes Beispiel, Bruder Mehnert sitzt ja hier vorne. Wir waren in Kambodscha, auf den Philippinen, in Singapur und Thailand. Und ein Zeugnis liegt mir besonders auf dem Herzen. Der Bruder Villagonza, den ich ja seit mindestens 20 oder mehr Jahren kenne, der sagte zu mir, Bruder Frank, ich habe den Dienst im Gefängnis seit vielen Jahren getan. Und zu den Andachten im Gefängnis kamen viele, die dort einsitzen. Aber ich habe keinen einzigen von ihnen taufen können. Sie waren einfach nicht überzeugt davon, dass die Taufe zum Gläubigwerden dazu gehört. Und stellt euch vor, der bekommt unsere Sendung, die Predigt vom ersten Wochenende im April und packt die ein und begibt sich damit ins Gefängnis und alle hören und ratet, wie viele er getauft hat. 32 Täuflinge. Ja, jetzt seid ihr dran. Eine einzige Predigt. Und haben wir viel über Taufe gesagt? Doch ganz wenig. Ganz wenig. Man merkt, ein Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Ich war so froh, als wir das Zeugnis gehört haben. Eigentlich könnte sehr viel berichtet werden von dem, was der Herr getan hat. In Singapur ganz neue Türen geöffnet, Prediger, Seminare und Gemeinden verschiedenster Art, die ihre Türen und Herzen aufgetan haben, um das Wort zu hören. Ihr wisst ja, wenn man als Fremdling irgendwo kommt, dann wissen die Leute ja nicht, was gepredigt wird. Und die meisten sind ja reserviert und haben auch die Befürchtung, dass irgendetwas gesagt würde, was nicht mit ihrer Lehre übereinstimmt. Denn alle sind von sich überzeugt, dass ihre Lehre richtig ist und alle meinen, sie sei biblisch. Aber diesmal haben wir es wieder gesehen, dass Menschen von Ruf, Rang und Namen einfach sagen, sowas haben sie noch nie gehört. Es ist einfach wunderbar, dass Gott uns durch seinen Geist in alle Wahrheit leitet. Dann haben Brüder aus Uganda angerufen, aus einigen Ländern Afrikas, bis aus Kapstadt. Und der Bruder, der Prediger, sagte, welch ein Segen, dass wir jetzt die ersten Wochenenden in englischer Sprache bekommen. Und überall tut sich einfach Großes. Habt ihr es anders erwartet? Wenn wir glauben, dass die Wiederkunft des Herrn nahe ist, wenn wir glauben, dass Matthäus 24, 14 Erfüllung finden muss, wenn wir glauben, dass Offenbarung 14, Vers 6 auch geschehen muss, nämlich, dass das ewig gültige Evangelium in aller Welt, allen Völkern verkündigt werden muss, dann muss das so sein, auf dass die Schrift erfüllt werde. Doch wir sind dankbar und ich meine, wir werden unserem Bruder Giese eben ganz kurz das Wort erteilen, die Gemeinde zu grüßen. Komm einfach so, wie du bist. Das ist ein lieber Bruder aus Brasilien, wohl schon dort geboren, aber der deutschen Sprache einwandfrei mächtig. Könnte man noch den Chorus singen, ich lieb ihn, ich lieb ihn. Ja. Ich lieb ihn, ich lieb ihn, das teure Gottes Lamm, das mich geliebt und für mich da am Kreuzes stand. Und jetzt in Englisch. I love him, I love him. Purchased my salvation on Calvary. Lob und Dank sei unserem Herrn. Man spürt, was von Herzen kommt, das geht auch zu Herzen. Und als wir bei euch waren, haben wir es auch gespürt, dass wir nicht nur willkommen geheißen wurden, sondern willkommen waren. Ich wünsche, dass es euch in unserer Mitte genauso ergeht. Auch in Brasilien wird eine große Ernte eingebracht werden, denn Gott hat uns auch da die Türen aufgetan, sodass wir von Miami aus durch unseren geliebten Bruder Helmut Miskis dann das ganze Land erreichen werden. Es ist einfach wunderbar, wie alles vom Herrn geführt und geleitet wird. Wir haben ja auch in die politische Welt hineingeschaut. Wir haben die Nachrichten gehört, haben gesehen, was alles vor sich geht. Und ich muss einfach sagen, dass Gott uns die Gnade schenkt, alles, was geschieht, mit dem prophetischen Wort zu vergleichen, darin die Antwort zu finden. Und jedes Mal, wenn wir Vorgänge sehen, davon hören, die biblisch eingeordnet werden können, dann macht uns der Geist Gottes darauf aufmerksam. Ich habe hier Israel heute, Vatikan setzt ermutigende Zeichen. Alles strebt die Einheit an. Und oft genug haben wir es gesagt, die Einheit mit Gott ist allein in Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser. Er allein ist das Haupt der Gemeinde. Und die Gemeinde hat nur ein Haupt, kein Oberhaupt, nur ein Haupt. Und Jesus Christus ist Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Dann haben wir hier in dieser Zeitung, Russland darf bei NATO bald mitentscheiden. Und wer international die Augen geöffnet und die Ohren aufgetan hat, der hat festgestellt, dass die Zahl 10 Erwähnung gefunden hat. Genau 10 Länder aus dem ehemaligen Ostblock treten der NATO bei. Eine schöne Zahl. Ich lese es euch gleich aus dem Daniel und aus der Offenbarung, um zu wissen, wie das jetzt einzuordnen ist. Und dann heißt es noch so schön, nachdem die 10 Erwähnung finden, die NATO will auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs im November in Prag entscheiden, welche Länder gleich aufgenommen werden sollen. Wer kann sich daran erinnern, als der Höhepunkt des Kalten Krieges war, als Nikita Chruschtschow den Schuh auszog und kräftig auf das Pult geschlagen und gerufen hat, wir werden uns nie einig, wir werden uns nie einig. Wer hat es mitbekommen, wie besonders die USA und England immer wieder vom Reich des Bösen sprachen, als es um die große Sowjetunion geht. Und hier übrigens ist in dem Artikel auch, dass jetzt die Beendigung des Kalten Krieges hat stattgefunden, Ost und West sind miteinander vereint. Ja, welche Bibelstellen fallen euch ein? Wir können ja mal Bibelstunden machen. Und dann haben wir hier, was mich sehr schmerzt, ein Jude namens Julio Damm, will die Trinität beweisen und hat einen ganz neuen Begriff erfunden, und zwar eine Dreiteiligkeit Gottes. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Menschen sich nicht bewusst sind, dass sie Gott direkt lästern. Wer kann Gott erklären, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist? Wem geschrieben steht, niemand hat ihn gesehen, er wohnt in einem Licht, da niemand Zugang hat. Und wenn dann geschrieben steht, dass er sich geoffenbart hat, dass er, der seinem Wesen nach Geist ist, in sichtbare Gestalt als Herr erschien und den ersten Menschen in seinem Bilde geschaffen hat, und dann im ganzen Alten Testament in der Geistleiblichkeit gesehen wurde und zugleich Fleischleiblichkeit annehmen konnte, genau wie nach seiner Auferstehung. Amen. Derselbe, der im Garten Eden wandelte, der gemäß 1. Mose 18 Abraham besuchte, der gemäß 2. Mose 3 bis 6 dem Propheten Mose erschien und zu ihm sprach und zu allen Propheten, der große Ich Bin. Er sprach, das ist mein Name in Ewigkeit. Und er, der Ich Bin, konnte als Sohn im Alten Testament, war er der Herr. Im Neuen Testament ist er beides, der Herr und der Sohn. Denn euch wird heute der Heiland geboren, welcher ist der Herr. Wir bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und wir bekennen, dass Jesus Christus der eingeborene Sohn Gottes ist. Und wir bekennen, dass wir durch ihn zu Söhnen und Töchtern Gottes vorherbestimmt worden sind, nach dem Willen und Wohlgefallen Gottes des Vaters. Manche Leute täten gut, wenn sie die Bibel noch einmal lesen würden. Da haben wir noch einen alten Freund, war sehr bekannt oder ist noch immer sehr bekannt, Altbischof Christian Zippert, der bedauert nun, dass er nicht gemäß der Verheißung, die im Propheten Malachi zum Ausdruck kommt, vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, dass er nur geredet hat und das Wort nicht gepredigt. Bedauert, bedauert, wir wollen nicht eines Tages bedauern. Wir wollen mit all denen, die das Wort gehört haben, die Ewigkeit zubringen. Und wir haben immer dafür gesorgt, auch wenn wir politische Entwicklungen und Ereignisse biblisch betrachten und einordnen, so haben wir nie Politik mit dem Glauben oder den Glauben mit der Politik vermischt. Wir haben immer gewusst, in welch einen Bereich was hingehört. Dann habe ich tatsächlich nach ganz langer Zeit in alten Unterlagen die Zeitschrift Sieg des Kreuzes gefunden, eine Ausgabe aus dem Jahre 55, die die Versammlungen Bruder Brennims in Zürich mit einigen Fotos auf der ersten Seite wiedergibt. Und ich dachte, es wäre schön, wenn wir sehen, welche Volksmassen im Hallenstadion zusammenkamen. Und nun habe ich gerade vorhin erfahren, dass unsere Schwester Brunspieler ja auch in den Versammlungen war. Steh mal auf, Schwester, damit alle dich sehen. Sie hat die Versammlungen miterlebt. Gott segne dich, auch zum ersten Mal in unserer Mitte. Ja, manche Schweizer haben Mühe mit Reisen, sie gehen lieber in die Berge. Naja, wenn wir jetzt zur Sache kommen, ich habe erwähnt, dass die Dinge, so wie sie geschehen, einfach biblisch eingeordnet werden müssen. Lasst uns das Wort aus der Offenbarung lesen. Von denen, die zu G7 gehören, haben wir seit Jahren gelesen und in den Nachrichten gehört, die großen Sieben, die G7, die Köpfe, die die Weltwirtschaft dirigieren und regieren. Aber jetzt haben wir auch von den 10 Staaten, die ja als 10 Hörner bezeichnet werden. Und das ist einfach so schön, dass wir das so erfahren. Köpfe denken, planen und bestimmen, wie eine Sache zu laufen hat. Hörner haben die Eigenschaft, auch schon mal zu stoßen. Und da muss man schon ein wenig aufpassen. Hier in Offenbarung, dem 17. Kapitel, steht in Vers 12 geschrieben, und die 10 Hörner, Offenbarung 17, Vers 12, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, welche die Herrschaft noch nicht empfangen haben, sondern ihre königliche Gewalt zu derselben Stunde zugleich mit dem Tier erhalten. Und jetzt hört, was in Vers 13 steht. Diese haben einmütigen Sinn und stellen ihre Macht und Gewalt dem Tier zur Verfügung. Denen wird klipp und klar gesagt, mitreden, das braucht ihr nicht, mitbestimmen braucht ihr auch nicht. Ihr braucht nur eure Macht, eure militärische Macht zur Verfügung stellen und dann läuft das alles. Wir erinnern uns noch, ist doch keine Handvoll Jahre zurück, als Putin noch sagte, er befürchte, dass die NATO zu ihm zu nahe heranrückt. Jetzt rückt er selber in die NATO herein. Und man merkt doch, wie das alles seinen Lauf nimmt. Und dann liest man noch, es sind insgesamt 10 Staaten. Und dann haben wir hier im gleichen Kapitel in Offenbarung 17 von Vers 15 lesen wir, da fuhr er fort, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Buhlerin thront, sind Völker und Scharen, Völkerschaften und Sprachen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Buhlerin hassen, werden sie einsam und nackt machen und ihr Fleisch verzehren und sie selbst mit Feuer verbrennen.
Amen.
Ja, das wird alles noch geschehen.
Ja.
Im Moment geht es in eine Richtung, aber wenn der Moment kommt, dann wird sich alles wenden.
Ja.
Und dann steht so herrlich geschrieben, denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seinen Ratschluss auszuführen und in einem Sinn zu handeln und ihre Königsherrschaft so lange dem Tier zur Verfügung zu stellen, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden.
Amen.
Was soll man dazu sagen? Nur Amen. Nur Amen, weil wir ausrufen können, diese Schrift erfüllt sich vor unserem Augen. Wenn wir zum Propheten Daniel gehen, aber lasst uns noch kurz in Kapitel 17 bleiben, weil ja geschrieben steht, dass sie die Buhlerin hassen werden. Und wer von Vers 1 in Kapitel 17 liest, der kann die Beschreibung deutlicher nicht bekommen, wie sie uns hier hinterlassen worden ist. Dann wird die ganze geistliche Angelegenheit, religiös-geistliche Angelegenheit, als das große Babylon bezeichnet. Die Mutter, lesen wir Vers 5. Und auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben, ein Geheimnis, Groß-Babylon, die Mutter der Buhlerinnen und der Gräuel der Erde. Ja. Ich sah das Weib trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Bei ihrem Anblick geriet ich in großes Staunen. Ja, und wer es noch genauer wissen will, der kann ja Vers 9 in Offenbarung 17 lesen. Hier ist Verstand erforderlich, der mit Weisheit gepaart ist. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen das Weib thront. Einfach ganz gewaltig, in welch einer Weise der Herr in Symbolen, in Vergleichen hat niederschreiben lassen, was jetzt tatsächlich geschieht. Im Propheten Daniel haben wir die Voraussagen dessen, was sein würde, genau wie dann in der Offenbarung. Und jetzt dürfen wir die Erfüllung all dieser Dinge sehen. Die einzige Frage, die wir uns zu stellen haben, wäre, wie nahe die Wiederkunft Jesu Christi gerückt ist. Als die Sänger das Wort Maranatha in ihrem Gesang zum Ausdruck brachten, haben wir sicher alle von ganzem Herzen mit eingestimmt. In Daniel, dem zweiten Kapitel, haben wir eine Kurzbeschreibung von dem, was geschehen würde bis ans Ende hin. Und es heißt in Vers 28 in Daniel 2, aber es gibt einen Gott im Himmel, welcher Geheimnisse enthüllt, und dieser hat dem Könige Nebukadnezar kundgetan, was in der Endzeit geschehen wird. Was in der Endzeit geschehen wird. Das Ganze wird ihm als Bildsäule dargestellt mit den vier Weltreichen, aber die Bildsäule hat die Gestalt eines Mannes. Und hier ist ein Geheimnis. Auf das gehe ich jetzt heute nicht ein. Ich möchte es trotzdem in den Raum stellen. Von Vers 31 in Kapitel 2. Du, o König, hattest ein Gesicht und sahst eine Bildsäule. Diese Bildsäule war gewaltig groß und von außerordentlichem Glanz. Sie stand vor dir und ihr Aussehen war erschrecklich. Ja, und jetzt kommt die Beschreibung eines ganzen Körpers von Kopf bis zu Fuß, ja bis zu den Zehen. Das Haupt dieser Bildsäule war aus feinem Gold, die Brust und die Arme aus Silber, der Unterleib und die Hüften aus Kupfer, die Beine aus Eisen und ihre Füße teils aus Eisen und teils aus Töpfertum. Liebe Brüder und Schwestern, der Herr hat all diese Dinge niederschreiben lassen, damit, wenn die Zeit kommt, er uns durch den Geist die Offenbarung schenken kann, was damit gemeint ist. Ich lese noch Vers 40 aus Kapitel 2. Darauf wird ein viertes Reich da sein, stark wie Eisen, und wie das Eisen alles zermalmt und zertrümmert, ebenso wird es wie zerschmetterndes Eisen jene alle zermalmen und zertrümmern. Dann kommt in Vers 42 zu den 10 Zehen. Doch dass du die Zehen der Füße teils aus Eisen und teils von Ton gesehen hast, bedeutet, das Reich ist zum Teil fest, zum Teil brüchig. So ist es doch. Wir wollen gar nicht deutlicher werden. Was mich froh stimmt bei dieser Gesamtbeschreibung, ist in Vers 44. In Vers 44. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich erstehen lassen, das in Ewigkeit nicht zerstört werden wird und dessen Königtum auf kein anderes Volk übergehen wird. Es wird alle jene Reiche zerschmettern und vernichten, selbst aber ewig bestehen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Wenn all diese Reiche sich zusammentun, dann ist das Reich Gottes auch gar nicht mehr fern. Dann haben wir, was die 10 Hörner betrifft, in Daniel 7 werden sie erwähnt, Daniel 7. Hier steht im zweiten Teil von Vers 7, es sah ganz anders aus als all die vorherigen Tiere und hatte noch 10 Hörner. Dann wird das Ganze beschrieben und plötzlich ist da ein Mund, der vermessene Reden führt, in Vers 8 und dann weiterhin in Vers 11. Aber das Wichtigste ist tatsächlich, dass nachher gesagt wird, dass Krieg gegen die Heiligen des Höchsten geführt werden wird. Wir alle wissen ja, was damit gemeint ist. Und hier wird sogar die 3,5-jährige Zeit, die noch nach der Entrückung als Trübsalzeit kommen wird, in der besonders die 144.000 aus den 12 Stämmen Israels zu leiden haben werden, weil der Bund gebrochen wird zwischen Rom und Israel. Und dann wird diese schwere Trübsalzeit sein. Hier steht es ja geschrieben in Vers 21 in Daniel 7. Ich hatte auch gesehen, wie jenes Horn Krieg mit den Heiligen führte und sie überwältigte, bis der ehrwürdige Greis kam und den Heiligen des Höchsten Recht geschafft wurde und die Zeit eintrat, wo die Heiligen die Herrschaft in dauernden Besitz nehmen. Und jetzt kommt's. Er gab mir also folgende Auskunft. Das vierte Tier ist ein viertes Reich, das auf Erden sein wird, verschieden von allen anderen Reichen. Es wird die ganze Welt verschlingen und sie zertreten und zermalmen. Dann kommen die 10 Hörner. Die 10 Hörner aber, dass aus eben diesem Reiche 10 Könige erstehen werden, nach ihnen wird noch ein anderer auftreten, der von den früheren verschieden ist, und 3 Könige stürzen. Und er wird es sein, dieser Er. Aber darauf kommen wir noch in weiteren Versammlungen. Er wird vermessene Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Höchsten misshandeln und darauf ausgehen, die Festzeiten und das Gesetz zu ändern, und sie werden seiner Gewalt preisgegeben sein, 1 Jahr, 2 Jahre und ein halbes Jahr. Und dann kommt das direkte Ende. Dann aber wird der Gerichtshof Sitzung halten und man wird ihm die Herrschaft entreißen, um sie endgültig zu vernichten und zu beseitigen. Alsdann wird das Königtum und die Herrschaft und die Macht über die Reiche unter dem ganzen Himmel dem Volke der Heiligen des Höchsten verliehen werden. Sein Reich ist von ewiger Dauer und alle anderen Mächte werden ihm dienen und untertan sein.
Amen.
Wir denken dann 1. Korinther 15. Er muss als König herrschen, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt sein werden. Wir könnten dazu aus Offenbarung 13 lesen, wo genau die Jahreszahl angegeben wird. Wir können aus Kapitel 14 lesen, hier muss sich das standhafte Ausharren der Heiligen zeigen, die da treu bleiben den Geboten Gottes, wenn diese Drangsalszeit anbrechen wird. Kommen wir jetzt zu dem Teil, der uns als Gemeinde bewegt, der uns betrifft. Alles andere ist gut zu wissen, die Entwicklung einzuordnen, ist Gnade, denn unser Herr spricht, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht.
Amen.
Was aber nützt ein Emporheben des Hauptes, wenn wir nicht bereit sind, wenn die lebendig machende Kraft Gottes nicht in unseren sterblichen Leibern wohnt? Deshalb steht in Lukas 21, dass wir beten sollen, um Kraft zu empfangen, um allen zu entfliehen, was über den Erdkreis kommen wird. Wer in Lukas 24 nachliest, der kann es finden. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Lesen wir es gemeinsam. Es steht in Lukas 24, Vers 48. Vielleicht lesen wir 47 mit. Es gehört ja zum Missionsbefehl. Lukas 24, 47 und 48. Und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden, zuerst aber in Jerusalem. Ihr seid die Zeugen hierfür und wisset wohl, andere Übersetzung, und siehe, ich sende das Verheißungsgut meines Vaters auf euch herab.
Amen.
Hier ist erst ein Komma und jetzt steht, ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid.
Amen.
Wir haben es alle oder viele von uns haben es auch nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Ich werde Versammlungen nie vergessen. 45, 46, 47, 48, 49. Da war oft genug der Himmel auf Erden. Die Gegenwart Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes war so mächtig. Manchmal gingen die Gebetsstunden tatsächlich über die Mitternachtszeit hinaus. Damals legte man noch nicht das Hauptgewicht auf das Reden mit Zungen, obwohl die Geistestaufe damit verbunden ist. Man muss das klar und offen sagen, dass eine biblische Geistestaufe damit verbunden ist, dass wir nicht nur erfüllt werden mit Heiligem Geist, sondern mit Kraft ausgerüstet werden, um seine Zeugen zu sein, um Zeugnis von ihm abzulegen und sein herrliches Evangelium zu verkündigen. Und da die Zunge ja das böse Glied an unserem Leibe ist und von Natur aus von dem Feuer der Hölle angezündet wird, so steht's im Jakobusbrief, hat Gott dafür Sorge getragen, dass zu Pfingsten bei der Ausgießung des Heiligen Geistes Zungen wie von Feuer zerteilt erschienen und sich auf jeden von ihnen setzte, und sie wurden alle erfüllt mit Heiligem Geist und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist ihnen eingab, auszusprechen. Aber das Hauptgewicht liegt auf der Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe. Doch genauso wichtig ist es, dass unsere Zunge in den Dienst Gottes gestellt wird, dass unser Zeugnis ein Zeugnis ist, das aus reinem Munde mit geläuteter Zunge weitergegeben werden kann. Dass es nicht Ja und Nein ist, sondern Ja und Amen aus Gnaden sein kann, wie alle Verheißungen, die Gott uns in seinen Worte gegeben hat. Ich war froh, als wir jetzt am Donnerstag in Losburg diese herrliche Gebetsgemeinschaft hatten, ging auch über Mitternacht hinaus. Es war einfach wunderbar, wie Gott die Jugendlichen gesegnet und sicherlich auch zum Segen weiterhin setzen wird. Sogar noch heute früh haben sie eine schöne Gebetsversammlung gehabt. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht geschrieben, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Aber nicht nur, um Zeugen zu sein, das ist notwendig, solange wir hier auf Erden wandeln. Wenn dann aber der Moment kommt, wo die Posaune Gottes ertönt und die Stimme des Erzengels erschallt, dann wird es offenbar werden, ob diese lebendig machende Kraft, nämlich der Geist, die Kraft Gottes, die Jesus von den Toten erweckt hat, ob die in unseren sterblichen Leibern wohnt, um die Verwandlung vorzunehmen. Es ist die Kraft Gottes, die dann nicht erst auf uns herabkommt, sondern die in uns wohnt. Christus in uns, die Hoffnung der Auferstehung. Und mit ihm wohnt Auferstehungskraft in uns. Ich musste so darüber nachdenken, als unser Herr im Johannesevangelium seine Gottessohnschaft bezeugte, sagten sie ihm, wie kannst du es sagen, das ist doch Gotteslästerung. Und was war seine Antwort? Johannes 10. Wenn Gott schon diejenigen Götter nannte, an die das Wort erging, wie viel mehr? Vielleicht lesen wir es, damit alle wissen, wie und dass es geschrieben steht. Im Johannesevangelium, dem 10. Kapitel, hier haben die Schriftgelehrten unserem Herrn und Heiland Vorwürfe gemacht. Johannes 10 von Vers 33, die Juden antworteten ihm, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, nein, wegen Gotteslästerung. Und zwar weil du, der du doch ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst.
Ja.
Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter.
Ja.
Wenn die Schrift schon jene, an die das Wort Gottes ergangen ist, Götter genannt hat, und die Schrift kann doch ihre Gültigkeit nicht verlieren oder, wie die andere Übersetzung sagt, nicht gebrochen werden. Er hat sich nicht zu Gott gemacht. Er war Gott geoffenbart im Fleisch. 1. Timotheus 3, Vers 16. Königlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott geoffenbart im Fleisch. Diese Offenbarung Gottes im Fleisch war der Sohn Gottes. Was ist jetzt mit uns, wenn wir die Gotteskindschaft durch die Wiedergeburt erlebt haben und mit Heiligem Geist erfüllt werden? Dann ist dasselbe Leben, die gleiche Kraft, die in Jesus Christus, dem Erlöser, war, in allen Erlösten. Nicht du und nicht ich bringen diese Kraft mit, sondern wir werden damit ausgerüstet. Und wenn unser Herr und Erlöser in seinem Fleischesleibe als Prophet, als Menschensohn sagen musste oder gesagt hat, in Johannes 5, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich aus tun, als das, was er den Vater tun sieht, dann sehen wir ihn als Mensch in seiner völligen Abhängigkeit von Gott. In der gleichen Abhängigkeit sind wir alle. Es gibt kein Gotteskind, das nicht total abhängig wäre von Gott. Und wenn unser Herr spricht, ohne mich könnt ihr nichts tun, dann ist das wahr. Man muss all diese Dinge göttlich geordnet sehen und dann auch erfahren. Es ist Christus in uns, die Kraft Gottes, die lebendig machende Kraft unseres Gottes. Fassen wir zusammen. Wir merken an den Zeichen der Zeit, dass die Dinge ihren Lauf nehmen, Gestalt gewinnen, Ost und West kommt zusammen, Vereinigung, Globalisierung, alles und alles unter ein Haupt, alles vereint. Man spricht von der Weltregierung, von der Völkergemeinschaft, von allem, wo gesprochen wird, geht es immer nur noch global. Und wenn man merkt, dass die einzelnen Länder mehr und mehr ihre Rechte verlieren, dass alles mehr und mehr zentralisiert wird. Und noch ein Punkt, weil wir ja im Propheten Daniel gelesen haben und in Offenbarung 13 ja auch nachlesen können, dass eine Verfolgung kommen wird. Hier werden die 3,5 Jahre als 42 Monate beschrieben in Offenbarung, dem 13. Kapitel. Ich lese das aus einem ganz bestimmten Grunde, weil wir in den letzten Wochen und Monaten gelesen und gehört haben, wie sich Antisemitismus in unseren Ländern offenkundig breit macht. Und das ist eine schreckliche Entwicklung. So war sie vor dem Zweiten Weltkrieg. Man schwieg, man hat nichts gesagt. Sogar als im November, was war es, dem 9. November 1938, 1421 Synagogen in Feuer aufgingen. Wer hat was gesagt? Wer hat es beanstandet?
Ja.
Es gab einige, die haben sich die Hände gerieben, dass es so gut funktioniert und man den Juden die Sache schwer machen kann und sich an ihnen vergreifen. Aber man hat doch geschwiegen, ob mitgemacht oder nicht, in jedem Fall geschwiegen. Und wisst ihr, dass Schweigen auch Zustimmung bedeuten kann? Schweigen kann auch Zustimmung bedeuten. Namentlich wollen wir niemanden nennen, aber wenn jemand, der Vorsitzende der Arabischen Liga in der Bundesrepublik ist, dann fällt es doch keinem schwer zu erkennen, weshalb er tut, was er tut und sagt, was er sagt. Ja. Eines sei allen deutlich kundgetan. Es gibt kein Kind Gottes in keinem Lande auf Erden, das die Juden hassen könnte. Das gibt es nicht. Wer den Gott Israels liebt, liebt das Volk Israel. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders. Und was mich in der Hinsicht auch sehr beschäftigt ist, dass all die Männer, die das Trinitätsdogma geformt und formuliert haben, dass sie allesamt ihre Sprüche gegen die Juden gerichtet haben. Ganz offen nachzulesen in der Kirchengeschichte. Ob es ein Athanasius war, ob es ein Hieronymus war, ob es ein Augustin war, es gab keinen unter diesen sogenannten Kirchenvätern, die nicht gegen die Juden gehetzt hätten. Und das Resultat war, dass Verfolgungen und nochmals Verfolgungen über die Juden hereinbrachen in der gesamten Zeitspanne. Was im Zweiten Weltkrieg geschah, war nur der Abschluss. Der Abschluss dessen, was schon lange und viele Jahrhunderte hindurch getan wurde. Wir haben es hier vorgelesen, steht im Stern geschrieben, man kann es nachlesen. In den 7 Kreuzzügen, Kruzifix in einer Hand, Schwert in der anderen, sind 22 Millionen ermordet worden. Ja, eine Religion, die so mit Blut befleckt ist. Und dann haben wir es gelesen, in ihr ward gefunden, all das Blut der Heiligen, das auf Erden vergossen wurde. Braucht man dafür noch einen Kompass? Nein, das ist klar genug. Die Heilige Schrift ist für alle klar, denen es durch den Heiligen Geist geoffenbart wird. Und lasst mich euch auch noch deutlich sagen, man muss sich Gott öffnen. Man muss das Wort aufnehmen, bereitwillig aufnehmen. Erst wenn wir das Wort im Glauben aufnehmen, kann es uns geoffenbart werden. Gott spielt weder mit der Zeit noch mit uns. Er will sich und wird sich mit uns befassen, sofern wir in Ehrfurcht vor ihm treten und sein Wort respektieren, ja zu seinem Worte sagen, dann wird er sich uns offenbaren und sein Wort wird uns geoffenbart werden. Dann lesen wir nicht nur im 2. Petrus 1, das prophetische Wort ist uns ein Licht in der Finsternis, sondern dann wird es zu einem strahlenden Licht. Aber hier ist der Punkt. Es gibt viele, die nicht mit dem Licht und im Lichte wandeln, sondern gegen das Licht angehen. Und wer gegen das Licht angeht, wird vom Licht geblendet. Je heller das Licht ist, umso schneller wird man davon geblendet. Also nicht gegen das Licht, nicht gegen den Herrn, sondern mit ihm im Licht des geoffenbarten Wortes. Und wenn wir Bruder Brenhem erwähnen, dann doch lange nicht so oft und so viel wie wir Paulus oder Petrus und die Propheten erwähnen, aber wir dürfen nicht verschweigen, dass wir alle mit der breiten Masse jeder überall da, wo wir uns befunden haben, auf dem Wege weitergegangen wären, wenn nicht Gott ein Stoppschild aufgestellt hätte. Wenn nicht Gott gesagt hätte, halt, so nicht, so geht's nicht mehr weiter. Es ist ein besonderer Abschnitt, in dem wir angekommen sind. Auch das bewegt mich manchmal so sehr, dass ich all den amerikanischen Evangelisten regelrecht böse sein könnte, dass sie verschwiegen haben, was Gott getan hat. Und sogar, wie uns jetzt passierte, auf der letzten Reise, dass wir gefragt oder ich gefragt wurde, ob Branham in den letzten Jahren nicht doch vom Wege abgekommen sei. Ja, vielleicht von ihrem Wege, aber nicht vom Wege Gottes. Das ist doch der große Unterschied. Und dann solche Leute, die Offenbarung noch nicht bekommen haben, die fragen mich dann, ob es denn stimmt, dass in Brüssel eine Spezialklinik im Europäischen Parlament ist, wo den Leuten unter die Haut der rechten Hand ein Chip operiert wird mit der Zahl 666. Und das war ein Bischof, der mir diese Frage stellte, dieser schlechte Autofahrer. Und dem habe ich nur sagen können, hör mal Bruder, Schluss. So und so ist die Sache. Man muss geistliche Dinge geistlich verstehen. Amen. Und einordnen. Amen. So schreibt es Paulus. Wir verbinden geistliche Rede mit dem Worte, das aus dem Geiste gekommen ist. Wer will im Busch irgendeinem da etwas hineinoperieren? Nein, wir sind Gott von Herzen dankbar für den Dienst Bruder Branhams, durch den wir in das prophetische Wort hineingeführt wurden. Natürlich, es wird immer so sein. Den einen erwähnen wir, den Gottesmann, zu oft, den anderen zu wenig. Und so wird man es keinem Menschen recht machen können. Aber eines sage ich euch, wenn ihr alle recht seid in eurem Herzen, werdet ihr alles recht verstehen. Amen. Und wissen, dass der Geist Gottes uns jetzt wirklich in alle Wahrheit leitet. Und dass alles geoffenbart wird und dass tatsächlich die gesamte Heilsgeschichte und alles, was zur Entwicklung in der Endzeit gehört, jetzt zusammenkommt und wir nur noch von Gott die Gnade benötigen, um das alles zu sehen und dann immer wieder in der Schrift einzuordnen. Ich frage euch heute, wenn unser Herr sichtbar unter uns erscheinen könnte, würde er an der Verheißung im Malachi vorbeireden oder vorbeigehen? Oder würde er heute tun, was er damals getan hat? Wahrlich, ich sage euch, dies ist der Mann, von dem geschrieben steht, ich sende meinen Boten vor mir her. Amen. Matthäus 11, Vers 10. Wenn er derselbe ist, liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, dann muss er heute dasselbe tun. Rettung, Heilung, Befreiung, Offenbarung des Willens und des Wortes Gottes. Dann muss das prophetische Wort neu auf den Leuchter gestellt und in der Erfüllung gezeigt werden. Wenn sogar in Johannes 19 geschrieben steht, auf dass die Schrift ganz erfüllt werde. Amen. Da gefällt mir dieses Wort ganz erfüllt werde, musste er den Essig zu sich nehmen. Auf dass die Schrift ganz erfüllt werde. Immer Erfüllung der Schrift. Und als die Zeit erfüllt ward, erfüllte sich das, was in der Schrift vorausgesagt wurde. Und Gottes Verheißungen wurden immer wahr. Und sie werden heute wahr. Es war so in den Tagen Abrahams. Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Als die 400 Jahre vorbei waren, die der Herr angekündigt hatte, die vergehen würden, bis er die Israeliten aus der Knechtschaft befreien würde, erschien der Herr dem Mose im feurigen Busch und sprach, ich habe das Leid, das Elend meines Volkes gesehen, ich bin gekommen, um sie zu befreien und ich sende dich. Gott wacht noch heute über seinem Wort. Und wenn wir seine Verheißungen in uns tragen, dann wacht er über uns, um sein Wort und seine Verheißungen durch uns zur Erfüllung zu bringen. Genau wie im politischen und irdischen Bereich alle Dinge jetzt wirklich Gestalt annehmen und geschehen, so muss es mit der Gemeinde ebenfalls werden. Es ist nicht nur Anschauungsunterricht, den wir haben, sondern Verheißungen, die wir in uns tragen, die Erfüllung finden werden. Ich wollte noch das Wort aus Offenbarung 13 lesen, und zwar den zweiten Teil von Vers 5. Hier steht es, ja, vielleicht muss ich doch mit dem Und beginnen. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben, es 42 Monate lang so zu treiben. Da öffnete es sein Maul zu Lästerungen gegen Gott und seinen Namen und sein Zelt, nämlich die, welche ihre Wohnung im Himmel haben. Hier ist ja eigentlich schon wieder etwas Wunderbares. In Johannes 14 spricht unser Herr, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und diese Schriftstelle fällt schon in den Zeitabschnitt nach der Entrückung. Und deshalb steht geschrieben, die ihre Wohnung im Himmel haben, zu lästern. Und in Vers 7, auch wurde ihm gestattet, Krieg mit den Heiligen zu führen und sie zu besiegen. Und Macht wurde ihm über alle Stämme und Völker und Sprachen und Völkerschaften verliehen. Und so werden ihn denn alle Bewohner der Erde anbeten, deren Namen nicht im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Wer denkt an den 25. März 1957, als Schumann, Gasperi und Adenauer die Verträge in Rom unterschrieben haben, daher der Begriff die römischen Verträge. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen, am 22. Mai, ist es wieder Rom. Und die Hauptstadt, die Welthauptstadt, ist doch mit Sicherheit nicht Moskau. Das glaube ich nicht. Auch nicht Washington. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass es Brüssel ist. Ich glaube, wie die Schrift sagt, die Stadt, die über die Könige der Erde herrscht. Aber hier ist der Punkt. Es kommen die drei Dinge zusammen. Die militärische Macht, die wirtschaftliche Macht und die religiöse Macht. Alles wird vereint und alle müssen sich beugen. Wer sich nicht beugt, der wird gebeugt. Und alle müssen ihre Macht zur Verfügung stellen, damit die Macht ausgeübt werden kann über alle Sprachen, Völker und Nationen. Und alle müssen die Verträge, die gemacht werden und wurden, schön unterschreiben und haben sich damit unterordnet und ihre Macht sozusagen einer anderen Macht unterordnet. Brüder und Schwestern, kann es deutlicher gesagt werden? Können wir es deutlicher vor Augen sehen, wie es jetzt alles geschieht? Haben wir nicht zugeschaut, wie die Macht Roms bzw. der Kirche Roms zunimmt? Gibt es eine andere Kirche in der ganzen Welt, die Botschafter in aller Welt hat? Gibt es eine Kirche in der ganzen Welt, die beides, die politischen Charakter hat, nämlich ein Staat ist und auch eine Kirche ist, die einerseits das eine und auch das andere sein kann? Und wir alle wissen, der Papst ist tatsächlich beides. Er ist Oberhaupt der römischen Kirche und er ist Staatsoberhaupt des Vatikanstaates. Wenn er einen Staatsbesuch macht, das habe ich einmal in einem Nachbarland gesehen, da ist der Flug abgesagt worden, weil der Papst einen Wallfahrtsort in der Nähe besuchte. 21 Hubschrauber landeten, alle Gäste mussten warten und 21 Schuss fielen, der rote Teppich war ausgerollt. Ich habe zugeschaut, Staatsoberhaupt, ja. Ich hoffe nur, dass ich meine letzte Predigt halte, ehe ich hinübergenommen werde. Aber warum sagen wir diese Dinge? Damit wir sie weitergeben, taktvoll. Ich kann nicht taktvoll sein. Ich muss die Wahrheit ohne Handschuhe anzuziehen schön weitergeben. Aber ihr müsst alle taktvoll sein und müsst einfach sagen, Leute, denkt doch einmal darüber nach. Was war mit unserem Herrn? Kein Prunk, kein Glanz, kein Gloria und dort Gold, Gold und nochmals Gold. Da ist doch ein himmelweiter Unterschied. Kommen wir zum Schluss. Gott, der Herr, hat uns in diesem prophetischen Zeitabschnitt, der als wichtigster Abschnitt in der gesamten Menschheitsgeschichte und sogar der Höhepunkt der Heilsgeschichte ist, die Gnade geschenkt, den prophetischen Dienst aufzunehmen und dadurch Zugang zum prophetischen Wort zu bekommen und dadurch Offenbarung durch den Geist zu erhalten, um all die Dinge richtig einordnen zu können. Seid einmal ehrlich, muss heute noch jemand deuten? Kein Mensch braucht mehr zu deuten. Nur gesalbte Augen und schon sehen wir, wie all die Dinge ihren Lauf nehmen. Wir enden mit dem Wort aus Lukas 21. Das werde ich jetzt vorlesen, um uns zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur von dem Kommen des Herrn sprechen und von den Zeichen der Zeit, von der Erfüllung dessen, was im prophetischen Wort steht, sondern unsere Zubereitung. Brüder und Schwestern, unsere Zubereitung, Versöhnung mit Gott, Versöhnung untereinander, Vergebung von Gott, einander vergebend. Einfach, dass Gott seinen Weg mit uns allen haben könnte. Dass kein Neid, keine Eifersucht, geschweige Zank und Zwietracht oder irgendetwas sein könnte, sondern dass alles aus Gnaden neu geworden wäre. Nach dem Wort der Schrift ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Aber das Alte, das vergangen ist, hängt uns noch manchmal an. Und deshalb steht in Epheser 4 geschrieben, leget den alten Menschen ab, leget ihn ab und zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen worden ist. Hier lesen wir in Lukas 21 von Vers 34, habt aber auf euch selbst Acht, dass eure Herzen nicht etwa durch Schlemmerei und Trunkenheit und Sorgen des Lebens beschwert werden und jener Tag euch unvermutet überfalle wie eine Schlinge, denn hereinbrechen wird er über alle Bewohner der ganzen Erde. Das ist die eine Seite, über alle Bewohner der ganzen Erde. Vergleicht mit diesem Wort 1. Thessalonicher 5, Vers 4. Ihr, liebe Brüder, lebt nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag überfallen oder überraschen könnte. Warum leben wir nicht in der Finsternis? Weil Gott Licht geschenkt hat und das prophetische Wort geoffenbart hat. Und dann steht in Vers 36, seid also alle Zeit wachsam und betet darum, dass ihr die Kraft empfanget, diesem allem, was da kommen soll, zu entrinnen und vor den Menschensohn hinzutreten.
Amen.
Dank sei unserem Herrn. Er ist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Es steht nicht nur geschrieben, was Johannes der Täufer bezeugte, sondern wird heute noch wahr. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, er, der nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Das ist nicht nur eine Verheißung. Die Verheißung war schon im Alten Testament, im Propheten Joel, in Sacharja, im Jesaja, dass Gott seinen Geist ausgießen würde. Jetzt wurde es noch einmal betont, er ist, der mit Geist und Feuer tauft. Unser Herr ist alles in allem. Er ist Erlöser, Retter, Befreier, Heiler. Er tauft mit Geist und Feuer. Er hat die Gemeinde erlöst und er baut sie und vollendet sie auf den glorreichen Tag seiner Wiederkunft. Und lasst mich das noch abschließend sagen. Sollten noch Freunde in unserer Mitte sein, die noch kein wirkliches Gott erleben hatten, dann soll es heute geschehen. Es kann geschehen. Unser Herr spricht im Matthäus Evangelium 10, Kapitel 11, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben. Wer es noch nicht erlebt hat, soll es heute erleben. Soll einfach zum Herrn kommen. Herr, du hast zu mir gesprochen. Du hast mich gerufen. Jetzt rufe ich den Namen Jesus an zur Rettung. Denn so steht es geschrieben, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Ein Mensch, der zum Herrn kommt, muss ihn namentlich anrufen. Das geht nicht anders. Er muss den Namen des Herrn Jesus Christus, wenn er ihn anruft, aussprechen. Man kann nicht nur sagen, lieber Heiland oder ein paar Umschreibungen wählen. So steht es geschrieben, wer den Namen des Herrn anruft. Was ist der Name des Herrn? Herr Jesus Christus. Also müssen wir diesen Namen bekennen, denn in Jesus Christus ist uns volles Heil geschenkt worden. Es ist kein Name den Menschen unter dem Himmel gegeben worden, in dem sie selig werden können, als dieser Erlösungsname, dieser neutestamentliche Bundesname unseres Herrn Jesus Christus. Und ihn rufen wir an. Und wer ihn anruft, wird gerettet. Wer an ihn glaubt, wird selig werden. Empfängt Vergebung der Sünden und ein neues Leben aus Gnaden. Gott, der Herr, segne uns alle. Amen. Stehen wir auf zum Gebet. Und wie schon so oft wollen wir singen, so wie ich bin, so muss es sein. Noch einmal.
So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm.
Während wir die Häupter neigen, im Gebet verharren, die Herzen öffnen, lasst mich fragen, ob einige hier sind, die wir in das Gebet mit einbeziehen können. Dann hebt kurz die Hand und tut sie wieder runter. Ja, überall, überall, überall. Wisst ihr, was wir heute machen? Heute werden wir den Gottesdienst beenden, aber alle, die nachher zum Gebet zurückbleiben wollen, bleibt einfach für eine kurze Zeit zurück. Nur diejenigen, die tatsächlich den Wunsch haben, noch zu beten und Gott zu erleben, alle anderen können gehen. Und wir werden dann noch einige Minuten zusammen sein. Jetzt werden wir unsere Brüder aus Weißrussland bitten, dass sie nach vorne kommen und dass wir für sie beten.